Podcast-Folge von Sag mal, Helena. Ja, die Idee zur heutigen Podcast-Episode, die ist tatsächlich durch eine sehr, sehr liebe und sehr geschätzte Freundin von mir entstanden, von der lieben Luzi. Shoutout an dieser Stelle, Luzi, an dich, weil sie nämlich in einem Beitrag oder in einer Instagram-Story das Thema Ostern angesprochen hat und in diesem Zusammenhang auch Tradition, Brauchtum, Rituale, genau, und sie hat dabei eine sehr, sehr interessante oder nicht nur eine, aber sehr viele interessante Fragen gestellt. Und ja, die möchte ich so ein bisschen aufgreifen, beziehungsweise das Thema an und für sich aufgreifen und genau darüber reden, ob Rituale, Brauchtum, Traditionen Fluch oder Segen sind, ja. Und vielleicht könnt ihr da aus der heutigen Podcast-Episode etwas für euch mitnehmen und ja, insbesondere auch vor dem jetzt sich nähernden Osterfest. Unheimlich großer Fan von Ritualen. Und nicht nur, das ist jetzt auch nicht nur meine persönliche, private Meinung, sondern auch aus psychologischer Sicht können Rituale etwas sehr, sehr Wertvolles sein und eine sehr große Ressource auch sein, weil die, naja, auch so ein Gefühl von Beständigkeit vermitteln können, von Stabilität, von irgendwo Vorhersehbarkeit, von Planbarkeit. Die können auch im Alltag sehr, sehr viel erleichtern. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch irgendwo an der einen oder anderen Stelle ein Ritual im Alltag auch lebt oder praktiziert. Das muss jetzt nicht nur zu bestimmten Festen sein, wie eben Ostern oder Weihnachten, sondern das kann auch wirklich auf täglicher Basis erfolgen. Irgendwie ein Zu-Bett-Geh-Ritual oder Rituale in der Partnerschaft zum Beispiel, dass man sich jedes Mal, bevor man das Haus verlässt, irgendwie noch ein Küsschen gibt oder eine Botschaft mitsendet. Das können Rituale sein nach der Arbeit zum Beispiel, um abzuschalten. Das können Rituale sein auf Hochzeiten zum Beispiel. Ja, also Rituale, die werden auch auf täglicher Basis praktiziert. Und das ist auch etwas, was ich wirklich auch aus psychologischer Sicht empfehle, auch im Alltag so kleine Rituale sich zu schaffen, so kleine Oasen nenne ich es immer, ja, so kleine Alltagsinseln, die einfach auch so eine gewisse Struktur in den Alltag hineinbringen, ja, weil die einfach so eine gewisse Orientierung geben, so eine gewisse Sicherheit, so eine gewisse Beständigkeit, ja, sei das der Kaffee in der Mittagspause oder sei das mal der 10-minütige Powernap zum Beispiel oder sei das noch der Spaziergang nach der Arbeit, bevor man dann irgendwie tatsächlich in die eigene Wohnung oder ins eigene Haus kommt. Ja, also Rituale sind was sehr, sehr oder können was sehr, sehr Wertvolles und Nützliches sein, ja. Und gerade so nach der Arbeit zum Beispiel, wenn man auch einen sehr anstrengenden Job hat, aber auch, generell einfach nach der Arbeit, ja, empfehle ich es, irgendwie noch so ein Ritual für sich zu finden oder zu schaffen, wie man sich selber einfach, quasi vermitteln kann, okay, passt, jetzt hast du Feierabend, die Arbeit ist für den Tag getan und jetzt beginnt deine private Zeit sozusagen. Das kann sein zum Beispiel, bevor man in die Wohnung kommt, dass man sich noch ganz, ganz bewusst irgendwie die Schuhe abstreift an der Fußmatte oder dass man beim Hinausgehen aus dem Büro die Tür hinter sich ganz bewusst zumacht und zusperrt. Das kann sein, dass man beim Nachhausekommen sich als erstes mal duscht oder ganz bewusst die Arbeitskleidung irgendwo aufhängt und ablegt, ja. Und vielleicht macht er auch schon ganz viele dieser Dinge, ohne das wirklich so für euch als Ritual zu erkennen. Genau, das könnt ihr jetzt weiterhin machen. Nur, genau, jetzt diesmal so ein bisschen achtsamer, ein bisschen bewusster, weil gerade so dieses Bewusste auch durchführen von Ritualen, das kann was sehr, sehr Schönes auch sein. Und Rituale, wie vorhin schon ganz kurz erwähnt, die erleichtern auch so ein bisschen den Alltag, weil die einfach so eine gewisse Struktur, so eine gewisse Orientierung, so eine gewisse Planbarkeit vermitteln, weil stellt euch mal vor, ihr müsstet jeden Tag wirklich komplett aufs Neue gestalten. So von null weg. Jeden Tag aufs Neue gestalten. Das wäre auch furchtbar anstrengend, ja. Das wäre eine sehr, sehr große, ich nenne es jetzt mal Mental Load, also dafür würden sehr viele Ressourcen von euch draufgehen, wenn ihr jeden Tag euren Tag wirklich von null weg starten müsstet, ohne dass ihr irgendwelche Anhaltspunkte hättet in eurem Alltag. Also genau, das Rituale können deshalb auch etwas Ressourcensparendes sein. Durch Rituale und Traditionen kann auch eines der vier psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt werden und befriedigt werden. Nämlich ist es so, das Grundbedürfnis gerade nach Orientierung, gerade nach Kontrolle, nach Planbarkeit, ja, also das ist ein ganz, ganz zentrales psychologisches Grundbedürfnis und Traditionen und Rituale können sehr gut dabei helfen, eben so dieses Grundbedürfnis, das uns allen Menschen gemeinsam auch ist, nach Orientierung, nach Planbarkeit, nach Selbstbestimmung, nach Kontrolle beziehungsweise Kontrollierbarkeit zu erfüllen. Und gerade jetzt zum Beispiel bei so größeren Festen Festen oder Anlässen, wie eben, um jetzt bei dem Osterbeispiel zu bleiben, ja, können so Rituale und Traditionen als sehr positiv auch empfunden werden, einfach weil das ja auch so gewisse, vielleicht Kindheitserinnerungen, wenn die positiv sind, weg. Das kann so in der eigenen Gruppe, das Wir-Gefühl stärken, das Zugehörigkeitsgefühl in der Familie stärken. Übrigens, das ist ein weiteres psychisches Grundbedürfnis, ebenso dieses Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Bindung zum Beispiel. Und solche gemeinsam gelebten und praktizierten Traditionen können dieses Grundbedürfnis auch ganz gut stärken. Und gerade jetzt zum Beispiel zu Ostern, auch wenn ihr vielleicht gar nicht religiös seid, kann so das Osterfest Potenzial bieten, wenn man zum Beispiel irgendwas bastelt oder Eier anmalt oder so, um die eigenen kreativen Ressourcen wieder so ein bisschen aufleben zu lassen oder leben zu lassen. So vielleicht diese, wenn man Ostereier versteckt, so diese eigenen, verspielten Anteile oder kindlichen Anteile, wieder so ein bisschen mit denen in Verbindung zu kommen. Oder das kann auch Potenzial haben, um eine Achtsamkeit tatsächlich zu üben und zu trainieren, um Dankbarkeit vielleicht zu üben und zu trainieren, um vielleicht sich mit dem Thema gesunde Ernährung auseinanderzusetzen, wenn man da zum Beispiel fastet, oder um einen anderen Zugang zur Natur zu bekommen. Und ich weiß schon, es braucht nicht unbedingt das Osterfest, um achtsamer oder dankbarer oder so zu sein, oder vielleicht irgendwo auch den Nutzen von Verzicht zu erkennen. Ich weiß schon, es braucht's nicht, aber es kann einfach trotzdem Potenzial und die Chance haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Auch, wie gesagt, wenn ich weiß, dass man das auch unter dem Jahr, egal zu welchem Zeitpunkt, einfach machen kann. So, Traditionen und Rituale haben jetzt aber natürlich nicht nur Vorteile, das wäre ja dann viel, viel zu einfach. Es gibt immer auch zwei Seiten einer Medaille. Es kann sein, dass man merkt, dass gewisse Rituale oder Traditionen mal gepasst haben. Ja, die waren mal gut, die waren auch mal richtig und naja, es hat einfach gepasst, aber vielleicht passt es jetzt einfach nicht mehr. Ja, was ja auch vollkommen normal ist und vollkommen menschlich ist, dass gewisse Dinge, die sich eingebürgert haben, oder Verhaltensweisen, die sich eingebürgert haben, die waren auch mal gut, die waren vielleicht auch mal richtig und passend, aber die müssen auch nicht bis ans Lebensende passend sein und sind das für gewöhnlich auch nicht. Das ist mitunter auch der, mitunter auch, was man in psychologischer Behandlung oder Psychotherapie auch macht, sich nämlich anzuschauen, okay, welche Verhaltensweisen von mir, die ich heute zeige, passen vielleicht heute einfach nicht mehr. Ja, also welche dieser Verhaltensweisen, waren mal gut und waren mal richtig, und naja, weshalb sind die eigentlich auch entstanden? Also so auch ein Verständnis für die eigenen Verhaltensweisen zu entwickeln und weshalb die auch entwickelt wurden, weil die sind ja auch nicht aus dem blauen Himmel heraus entstanden. Das waren ja, oder viele unserer Strategien, unserer Verhaltensstrategien sind ja aus einem bestimmten Grund entstanden, nicht von ungefähr her, sondern, weil sie gepasst haben. Und eben in der Psychotherapie oder in der psychologischen Behandlung schaut man sich an, okay, welche von diesen Verhaltensweisen passen dann vielleicht weiterhin, welche fühlen sich nur immer richtig an, welche müssen auch gar nicht abgelegt werden, weil wir wollen ja nicht den Menschen irgendwie komplett verändern oder so, weil so wie sich ein Mensch irgendwo auch verhält, das macht ihn ja, oder welche Eigenschaften er hat, das macht ihn ja irgendwo auch aus. Von dem her geht's da jetzt nicht darum, einen Menschen komplett in seinem Grundwesen und mit seinen Grundzügen und Verhaltensweisen zu verändern, sondern es geht darum, auch zu schauen, eben, welche Verhaltensweisen oder Denkweisen möchte ich denn beibehalten? Welche sind weiterhin funktional? Welche sind weiterhin hilfreich? Welche werden auch vielleicht weiterhin benötigt? Und was wird vielleicht einfach nicht mehr benötigt? Was passt vielleicht einfach im Moment nicht mehr? Oder für meine aktuellen Lebensumstände nicht mehr. Ja, also ihr könnt euch das echt vorstellen wie so kleine Kinderschuhe, ja. Also auch kleine Kinderschuhe, die waren ja mal gut, die waren ja mal richtig, die hatten mal eine Funktion und die haben mal gepasst. Aber nur weil die mal richtig waren, Naja, heißt das nicht, dass man nicht aus denen hinauswachsen kann und dass die einfach dann nicht mehr passen und man irgendwie ein anderes Paar Schuhe benötigt? Vielleicht ein größeres Paar Schuhe, vielleicht ein anderes Modell, vielleicht will man auch ganz barfuß laufen, um jetzt bei dem Bild zu bleiben. Genau. Das mal so als kleiner Exkurs dazu. Und genauso kann es auch mit Familientraditionen sein oder Traditionen innerhalb des Freundeskreises und den Ritualen. Ja, vielleicht war es einmal gut, dass die entstanden sind, so wie sie entstanden sind. Und vielleicht haben die eben, wie gesagt, gepasst, aber irgendwie fühlt sich das nicht mehr stimmig an. Und bloß weil sich einmal etwas eingebürgert hat, heißt das nicht, dass das bis ans Lebensende genauso auch weiter bestehen bleiben muss. Und da fällt mir jetzt so spontan auch ein Patient von mir ein, den ich jetzt die letzten paar Wochen begleitet habe. Und naja, also seine Tradition ist es, dass er jedes Wochenende zu seiner Mama geht und danach eigentlich wirklich sehr, sehr fertig und verletzt nach Hause kommt, weil er eben zu hören bekommt, dass er wieder zugenommen hat, dass er nichts aus sich macht, dass er irgendwie sein Leben verkackt hat, etc. etc. Und genau, da hat mir der Patient eben von diesem Ritual erzählt, dass sie eben haben, jedes Wochenende dorthin zu gehen. Und er hat dann so erzählt und er hat dann gesagt, ja, ich muss ja jedes Wochenende dorthin gehen, das ist unsere Tradition, unser Ritual. Und dann habe ich ihn so abgestoppt und gefragt, wer genau sagt jetzt, dass sie dorthin gehen müssen? Na, und genau, seine Antwort war, na, aber das hat sich ja jetzt so eingebürgert, das kann ich jetzt nicht anders. Das hat sich so eingebürgert. Und dann habe ich ihm eben so den gleichen Satz gesagt, ja, also bloß weil sich etwas eingebürgert hat, weil das über lange Zeit hinweg so praktiziert wird oder wurde, heißt das nicht, dass das auch bis ans Lebensende so praktiziert werden muss und dass das bis ans Lebensende so bleiben muss. Und das war für ihn auch wirklich so ein kleiner Aha-Moment, weil er an diese Option, an diese Möglichkeit, dieses Ritual, diese schon seit vielen Jahren bestehende Familientradition zu verändern, gar nicht gedacht hat. Ja, also das war nicht in seinem Rahmen der Möglichkeiten, auch wenn das vielleicht jetzt nach außen hin irgendwie, ja, augenscheinlich oder logisch wirkt, ja, aber das war nicht in seinem Rahmen der zu erwägenden Möglichkeiten. Und ich glaube, wir kennen das auch alle irgendwo, ja, dass wir manchmal so in gewissen Fahrwassern drin sind oder in gewissen Strukturen drin sind, dass wir es einfach nicht schaffen, nach links und nach rechts zu sehen. Und dann kommt eine Person von außen und nennt uns irgendwie eine Option, die so, ja, offensichtlich und augenscheinlich ist. Und da fällt es uns irgendwie wie Schuppen von den Augen. Und wir denken uns, ja klar, warum habe ich denn nicht selber an das gedacht? Aber manchmal geht das einfach nicht von selber aus seinen Strukturen, außerhalb seiner Strukturen eben zu denken. Ja, da braucht's manchmal oder recht oft eigentlich so diesen Spiegel von außen. Und genau, wir haben jetzt, oder mein Patient und ich, wir haben jetzt so ein bisschen besprochen, wie er denn so diese Traditionen verändern könnte oder diese Wochenendtradition mit seiner Mama. Und er ist für sich eben zur Lösung gekommen, weil er eben diese Tradition nicht ganz abschaffen möchte, vielleicht noch nicht, vielleicht kommt das ja noch, vielleicht auch nicht, aber er verändert das jetzt so weit, dass er nur jedes zweite Wochenende dorthin geht und dann auch nur die Hälfte der Zeit bleibt. Also normalerweise bleibt er 3 Stunden. Jetzt hat er sich vorgenommen, jedes zweite Wochenende 1,5 Stunden dorthin zu gehen. Ja, also das ist kein Entweder-oder-Denken auch so. Entweder ich führe die Tradition so aus, wie ich es immer gehabt habe, oder gar nicht. Nee, es gibt auch da ganz, ganz viele Graustufen dazwischen, ja, wie man diese Tradition umgestalten könnte. Ja, es ist kein Schwarz-Weiß-Denken, es ist kein Entweder-oder, sondern es gibt ganz, ganz viel Gestaltungsfreiraum dazwischen. Und ja, so zum Thema entweder ganz oder gar nicht denken, das habe ich auch einige Male jetzt gehört schon von meinen Klienten, dass sie das Gefühl haben, wenn sie irgendwo hingehen, zum Beispiel zu einem Familienfest oder auch zu einer Party bei Freunden oder so, dass sie häufig so das Gefühl haben, boah, okay, jetzt, wenn ich schon da bin, dann kann ich ja nicht irgendwie früher abreisen oder früher gehen oder so, auch wenn es mir vielleicht gar nicht gut tut oder gar nicht gut geht. Doch, das könnt ihr. Ihr könnt dorthin gehen und selbst nach 5 Minuten entscheiden, ich merke gerade, das tut mir gar nicht gut, ich gehe jetzt wieder. Ja, also bloß weil ihr dort euch dazu entschieden habt, hinzugehen, heißt das nicht, dass ihr da bis zum, ich sag jetzt mal unter Anführungszeichen, bitteren Ende bleiben müsst, ja. Also das ist auch wieder, wo manche Leute so in diese Denkfalle tappen, so dieses entweder ganz oder gar nicht denken, boah, jetzt bin ich ja schon hier und jetzt habe ich mir vorgenommen, weiß ich nicht, 5 Tage bei der Familie zu bleiben, jetzt muss ich das auch durchziehen. Nee, ihr müsst das nicht durchziehen. Ja, ihr könnt auch da wieder selber mitgestalten, ja. Ihr müsst nichts durchziehen. Also Entscheidungen, die können auch verändert werden, die können auch abgewandelt werden. Und bloß weil ihr einmal eine Entscheidung getroffen habt, eben zum Beispiel 5 Tage jetzt bei Freunden zu sein, heißt das nicht, dass ihr das auch euch nicht auch wieder umentscheiden könnt. Ja, genau. Und ja, was mir immer auch so ganz, ganz wichtig ist, eben bei so gemeinsamen Festen, bei gemeinsamen Feierlichkeiten, bei Freundeszusammenkünften oder Zusammenkünften von der Familie, von der Verwandtschaft. Da ist so, habe ich gemerkt, so das Thema Grenzen etwas sehr, sehr Wichtiges, ja. Weil ich höre das leider tatsächlich sehr oft, dass da gewisse Familienmitglieder Leute aus der Verwandtschaft die eigenen Grenzen nicht ganz so respektieren, wie man es sich gerne wünschen würde, wie man es gerne hätte. Und da möchte ich euch mit auf den Weg geben, Kommunikation. Ja, also ich bin ja ein unheimlicher Fan von Kommunikation, weil eine andere Person kann nicht wissen, wo eure Grenzen sind. Und wenn ihr auch nicht zum Beispiel äußert, eben, dass euch eine Aussage verletzt hat oder wütend gemacht hat oder enttäuscht hat, sondern wenn ihr es in euch hinein runterschluckt, ja, wenn ihr es in euch hineinfresst und ich sage jetzt mal böse Miene, gute Miene zum bösen Spiel macht, dann weiß vielleicht die Person tatsächlich auch nicht, dass ihr Kommentar das in euch gemacht hat, was er gemacht hat eben. Kann sie auch irgendwo nicht. Und da möchte ich euch wirklich dazu ermutigen, ja, ihr dürft, ja, ihr dürft und das ist euer sehr, sehr gutes Recht, eure eigenen Grenzen zu kommunizieren, ja, und dafür einzustehen. Ihr müsst nichts irgendwie runterschlucken oder in euch hineinfressen. Nee, müsst ihr nicht. Und was das anbelangt, eben bei der Kommunikation von eigenen Grenzen, da möchte ich euch einen Tipp mit an die Hand geben, nämlich bleibt bei euch. Also wenn ihr gewisse Dinge kommuniziert, die euch wichtig sind, bleibt bei euch, ja. Das heißt, redet aus eurer Perspektive, aus eurer Wahrnehmung heraus, ja. Weil häufig neigen wir eben so dazu, eben der anderen Person dann irgendwie, weil wir uns eben verletzt gefühlt haben oder enttäuscht oder wütend oder was auch immer, dass wir dann der anderen Person das vielleicht so vor den Kopf werfen, wie du machst immer das und das oder du sagst ja immer das und das oder nie hilfst du mir oder nie respektierst du mich und meine Grenzen. Und da kann sich die andere Person auch schnell eben in ihrer Autonomie angegriffen fühlen und das, naja, wäre vermutlich einfach keine konstruktive Auseinandersetzung. Hilfreicher ist es, wenn ihr wirklich bei euch bleibt und sagt, hör mal zu, Tante, weiß ich nicht, Gerda, ich habe gemerkt, dass mich dein Kommentar hinsichtlich meines Aussehens oder was auch immer sehr getroffen hat. Ich würde dich bitten, dass du Kommentare, was mein Aussehen anbelangt, nicht mehr äußerst. Das wäre mir sehr wichtig. Oder ich habe bemerkt es oder ich habe wahrgenommen das. Ich empfinde solche Äußerungen als. Oder mich hat es wütend gemacht, mich hat es traurig gemacht, als ich gehört habe, dass du das und das gesagt hast. Ich würde mir wünschen, ich würde dich bitten, ja, also wirklich bleibt bei euch. Und wenn ihr dann noch immer merken solltet, dass auch wenn ihr euren Wunsch ganz klar äußert, nämlich ich würde mir bitten, dass du oder ich würde dich bitten, dass du solche Kommentare hinsichtlich Kindererziehung oder Kinder bekommen oder des Gewichts oder Figur oder was auch immer in Zukunft lässt. Und wenn dann weiterhin eben die Grenzen, die eigenen nicht respektiert werden, auch wenn man das ganz klar kommuniziert und geäußert hat, dann kann man ja noch immer für sich entscheiden, was man dann macht eben mit so einem Verhalten, wenn trotz klarer Grenzziehung das Verhalten eben oder die eigenen Grenzen, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche nicht respektiert werden. Ja, und manchmal ist es tatsächlich so, was jetzt natürlich keine Entschuldigung ist, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass einfach unser Gegenüber gewisse Äußerungen, gewisse, ja, Bemerkungen gar nicht böse meint, sondern einem vielleicht irgendwie nur gut gemeinte Tipps oder was auch immer sagen, mitgeben möchte. Aber natürlich gut gemeint ist nicht immer gut getan. Ja, und das sollte natürlich auch keine Entschuldigung sein. Ja, aber das ist, finde ich, auch nochmal so ein etwas versöhnlicheren Blick auf diese andere Person geben, wenn man ihr vielleicht einfach mal unterstellt, ja, dass sie uns zumindest nicht aktiv oder bewusst verletzen wollte, sondern aus irgendeiner anderen Absicht heraus gehandelt hat. Aber wie gesagt, das soll jetzt keine Entschuldigung sein und das heißt auch nicht, dass diese andere Person, auch wenn sie es nicht böse meint, aber naja, auch wenn sie es nicht böse meint, kann das und darf das euch auch verletzen, ja, oder darf für euch eine Grenzüberschreitung darstellen. Und das ist nicht die Aufgabe und nicht die Verantwortung der anderen Person, eure Grenzen zu erkennen, auch wenn es bei manchen Kommentaren sehr offensichtlich wäre, aber Es ist eure Verantwortung und liegt einfach wirklich, naja, in eurer Macht, in eurer Beeinflussbarkeit, dass ihr eure Grenzen kommuniziert, dass ihr eure Grenzen auch schützt, dass ihr euch für euch irgendwie und für eure Wünsche, für eure Bedürfnisse, für eure Emotionen einsetzt und dafür einsteht. Das ist nicht die Verantwortung und die Verpflichtung von der anderen Person. Und kann ja auch gar nicht von einer anderen Person gemacht werden, weil wie es in euch aussieht, das kann eine andere Person auch nicht riechen oder nicht immer ansehen, auch wenn es manchmal sehr wünschenswert wäre. Jo, das waren jetzt so ein paar Gedanken zu diesem Thema, ob Traditionen, Rituale, Fluch oder Segen sind. Und zusammenfassend, lässt sich sagen, es kann beides sein. Es kann Fluch und Segen zugleich sein. Genau, wie es bei so, so vielen Dingen im Leben ist, weil wir Menschen auch nicht ganz so, ich sag mal, einfach sind, sondern wir sind wirklich sehr komplexe Wesen. Und genauso wie ja zum Beispiel eben Tradition und Rituale, Fluch und Segen gleichzeitig sein können oder sowohl als auch, sowohl Fluch als auch Segen sein können, so können zum Beispiel unsere eigenen Stärken auch, unsere eigenen Ressourcen, unsere eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen, die können gleichzeitig Stärke sein, aber die können auch gleichzeitig zur Schwäche werden. Also zum Beispiel, wenn man sehr, sehr viel Einfühlungsvermögen hat oder sehr viel Mitgefühl, das kann eine Stärke sein, eine sehr, sehr wertvolle Stärke auch, die sich aber gleichzeitig, wenn sie zu übermäßig praktiziert wird, auch zur Schwäche entwickeln kann. Was ich damit nur zum Schluss sagen möchte, ist, das Leben ist selten schwarz-weiß, sondern es gibt ganz, ganz viele graue Stufen dazwischen. Und in diesem Sinne, lasst mir gerne einen Kommentar auf Instagram oder wo auch immer, weil ich glaube, auf Spotify geht das ja nicht. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Feedback, würde mich natürlich wie jedes Mal sehr freuen. Und gerne dürft ihr, wenn euch die Folge gefallen hat, auch die Folge teilen. Ja, und mich da markieren. Und dann wünsche ich euch in diesem Sinne ein schönes, hoffentlich erholsames auch Osterfest, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!